Aufnahmetaste gedrückt, aber es war noch nicht an. Jetzt kommt's, ja? Okay. Ja, wir hatten ja in der Passionszeit so eine Reihe mit Gottesdiensten, die 7 Worte Jesu am Kreuz. Und heute, an Ostern, greift man die 7 nochmal auf. Und zwar geht es um 7 Fragen des Auferstandenen. Interessanterweise finden wir diese 7er Zahl nämlich auch nach der Auferstehung wieder. 7 Fragen hat Jesus als Auferstandener den Menschen gestellt, verschiedenen Leuten, in verschiedenen Situationen und festgehalten auch in verschiedenen Evangelien. Manche dieser Fragen klingen ziemlich banal, so auf den ersten Blick, und bei anderen erkennt man sofort den Tiefgang. Lassen wir uns doch diese Fragen auch einmal stellen, so ganz persönlich für uns, in unser Leben hinein. Also, 7 Fragen des Auferstandenen. Die erste Frage ist, warum weinst du? Die hören wir direkt am Grab. Maria aus Magdala hatte das leere Grab entdeckt. Sie hatte Petrus und Johannes informiert, die beiden Jünger, die dann auch zum Grab gerannt sind und es ebenfalls leer vorgefunden haben. Nur die Leichentücher lagen noch dort und dann passierte Folgendes. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 10 bis 15. Die beiden Jünger, das waren Petrus und Johannes, gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie 2 weiß gekleidete Engel dasitzen, wo der Körper von Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fußende. »Frau, warum weinst du?« fragten sie. Maria erwiderte, »Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte, »Frau, warum weinst du?« »Frau, warum weinst du?« Ich nehme an, dass das eine Frage ist, die auch schon viele Ehemänner ihren Frauen gestellt haben. Oder viele Eltern ihren Kindern. Und womöglich habt ihr auch schon so eine Antwort gehört wie, ich weiß es nicht. Aber ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Wir sind ja, denke ich, alle manchmal in solchen Phasen, wo wir gar nicht so recht wissen, was eigentlich in uns vorgeht. Dann reagieren wir untypisch, weinerlich, aufbrausend, beleidigt, je nachdem, wie wir gestrickt sind. Aber hier ist es natürlich nicht so bei Maria. Maria weint aus Trauer. Und die überkommt uns alle, wenn ein geliebter Mensch von uns genommen wird. Und wir erleben das gerade auch, wo wir heute die Nachricht davon bekommen haben, dass ein lieber Mensch aus unserer Mitte abberufen wurde. Und ich denke, Marias Trauer ist sogar noch um ein Vielfaches verstärkt, weil ihr der Ort zum Trauern genommen wurde in diesem Moment. Das Grab ist leer. Der Leichnam von Jesus war verschwunden. Und nun wusste sie gar nicht mehr, wo sie mit ihrer Trauer überhaupt hingehen sollte. An dieser Stelle erlaube ich mir mal so eine Nebenbemerkung. Ich halte es für, so aus seelsorglicher Sicht, für ein echtes Problem, wenn Menschen sich anonym bestatten lassen. Die Asche womöglich irgendwo verstreut wird. Da wird den Angehörigen der Ort zum Trauern genommen. Und solch ein Ort ist meiner Meinung nach essentiell für die Trauerbewältigung. Aber kommen wir zurück zu Maria. Sie wird von Jesus also gefragt, Frau, warum weinst du? Und man hört deutlich raus, das ist doch gar nicht nötig. Denn die Trauer von Maria ist die Trauer um einen Toten, die Trauer um einen geliebten Menschen, den man auf ewig verloren hat. Aber Jesus ist gar nicht tot. Er ist auferstanden und er lebt. Das heißt, Maria weinte, weil sie nichts von der Auferstehung wusste. Wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie gar keinen Grund zum Weinen gehabt. Eigentlich hätte sie es sogar wissen können. Die Jünger zumindest sollten es wissen, denn Jesus hatte es ihnen angekündigt, dass er sterben würde und auch wieder auferstehen würde. Und die Frauen, ja, ich denke auch die Frauen haben es wohl gewusst, denn Maria gehörte zu den Frauen, die Jesus ja von seinen Anfängen in Galiläa an begleitet hatten. Sie wird viel gehört haben von dem, was er gepredigt hat, und doch, sie konnte es nicht glauben. Sie konnte nicht darauf vertrauen. Und Ich denke, der Grund war, dass diese Erfahrung für sie einfach zu unbekannt war. Ich meine, Auferstehung. Wer eine gewisse Lebenserfahrung hat, der hat schon nahe Verwandte und Freunde beerdigt. Der weiß, was es bedeutet, wenn jemand stirbt und begraben wird. Das ist normalerweise endgültig. Das schmerzt. Man muss sich auf ein Leben ohne diesen geliebten Menschen einstellen. Das ist die allgemeine Lebenserfahrung. Und das eigene Erleben, das hat immer eine enorme Macht. Mag sein, dass Jesus etwas anderes gepredigt hat. Es fällt so schwer, seinen Worten mehr zu vertrauen als den eigenen Erfahrungen. Ich bin sicher, das kennen wir auch. Manche Lehre von Jesus und manche Aussage aus der Bibel, die fordert uns heraus, vertrauensvoll zu glauben. Aber es ist so enorm schwer, einer Aussage zu vertrauen, die unseren Erfahrungen und unseren Gefühlen zuwiderläuft. Einfach mal nur so ein paar Beispiele, willkürlich rausgegriffen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, das andere wird euch zufallen. Da sollen wir drauf vertrauen, und doch fällt es so schwer. Segnet sogar die Feinde. So seid ihr vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und der Lohn wird groß sein. Aber es ist so schwer. Werft alle eure Sorge auf Gott, denn er sorgt für euch. Vertraut darauf. Ich denke, es geht uns schnell so, wie es Maria gegangen ist. Maria hatte vergessen, dass Gott auch über diese aktuellen Umstände Herr ist. Selbst über die schwierigsten. Sie hatte nicht mehr im Blick, welche Macht Gott tatsächlich hat. Eigentlich läuft hier nämlich alles wie geplant. Jesus ist als Opfer für unsere Sünden gestorben, aber am dritten Tag wurde er auferweckt. So hatte Gott es vorgehabt. Sein Plan ist aufgegangen. Alles ist gut. Kannst du dir vorstellen, dass auch deine Lebenssituation ganz in Gottes Hand ist? Es ist so. Kannst du ihm vertrauen? Keiner muss in Sorgen versinken. Keiner muss vor Angst vergehen. Keiner muss eigene Wege erfinden, die dem Wort Gottes widersprechen. Gott hat alles unter Kontrolle. Sein Wort ist weiterhin wahr. Seine Zusagen gelten weiterhin. Seinen Forderungen zu folgen ist weiterhin das Beste, was wir tun können. Und deshalb lass dich fragen, warum weinst du? Wo Jesus doch lebendig ist, wo er doch gezeigt hat, dass er sogar stärker ist als der Tod. Sollte er kleiner sein als deine Lebensumstände? Warum weinst du? Die zweite Frage des Auferstandenen folgt unmittelbar auf die erste. Geh nochmal zu Vers 14 in Johannes Evangelium Kapitel 20. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich hin und werde ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, Rabuni. Das ist hebräisch und heißt Lehrer. Wen suchst du? Ich finde, diese Frage aus dem Mund von Jesus hat durchaus etwas Komisches. So wie wenn jemand plötzlich bei einer Verabredung auftaucht und dann so sagt, hi, suchst du wen? Ne? So klingt das so ein bisschen. Wir können wohl annehmen, dass er wusste, wen sie sucht. Schließlich war das ja vorher sein Grab gewesen. Und Maria ist ja auch nicht doof. Ne? Sie hat zugesehen, wie Jesus dort bestattet worden war. Das Problem ist, dass Maria etwas sucht, was es nicht gibt. Eine Leiche. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass sie gekommen war, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Das wäre eine schöne Geste gewesen, ein letzter Liebesdienst. Das Problem ist nur, es gibt keinen toten Jesus mehr. Und der Auferstandene hatte andere Pläne, als einbalsamiert zu werden. Wen suchst du? Wenn es um Gott geht, dann suchen viele Menschen etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Ein Gott, den man mit seinem eigenen Tun beeindrucken könnte? Vergiss es. Der echte Gott ist ein Gott, bei dem nur seine eigene Gnade zählt. Oder ein Gott, der ein Erfüllungsgehilfe für meine Wünsche ist? Vergiss es. Der echte Gott ist souverän, der König aller Könige. Er hat das Sagen. Aber auch das wäre falsch. Die Vorstellung von einem Gott, der so souverän ist, dass er sich zurückgezogen hat und nur noch damit beschäftigt ist, das Universum zu regieren. Nein, der echte Gott ist ein Gott der Liebe, ein Gott, der eine Beziehung mit jedem einzelnen Menschen haben möchte. Mir sind aber auch schon Menschen begegnet, die gern so ein bisschen was Religiöses in ihrem Leben haben wollen. So ein bisschen was. Nur so ein paar spirituelle Erfahrungen hier, ein bisschen esoterisches Beiwerk dort, gern auch mal ein übernatürliches Erlebnis, aber nicht zu viel, nicht zu fanatisch, alles wohl dosiert, so wie ich es mir aussuche. Aber da muss man sich dann schon fragen, wen suchst du? Denn solch einen Gott gibt es nicht. Der echte Gott ist anders. Der echte Gott ist der Gott, der sich am Kreuz hat hinrichten lassen, weil dein Tun das nötig gemacht hat. Dieser beschämenden Tatsache, der müssen wir einfach ins Auge blicken. Und der echte Gott ist der Gott, der tatsächlich den Tod besiegt hat. Ich staune darüber, dass es Theologen und Pfarrer gibt, die es leugnen, dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Keine Ahnung, welchem Gott sie dann folgen. Der echte Gott ist es jedenfalls nicht. Also, wen suchst du? Einen Gott, den du dir selbst zusammenstellen kannst, wie es dir in den Kram passt? Oder den echten Gott? Der echte Gott lässt sich finden. Wer ehrlich sucht, der wird ihn plötzlich erkennen. So wie Maria ihren Herrn und Lehrer schließlich erkannt hat. Wen suchst du? Die nächste Frage stellt der auferstandene Jesus zwei Jüngern, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind. Diese Situation ist im Lukas-Evangelium berichtet, Kapitel 24, ab Vers 13. Diese beiden Jünger sind verwirrt, unsicher, niedergeschlagen. Hinter ihnen liegt eine Zeit der Angst und des Mitleidens. Sie hatten gedacht, dass Jesus derjenige wäre, der Israel erlösen würde, der Messias. Aber dann wurde er hingerichtet und dieses schreckliche Ereignis hatte alle ihre Hoffnungen zerstört. Und so sind die beiden traurig unterwegs und reden über die vergangenen Ereignisse. Und auf dem Weg kommt dann so ein Dritter hinzu. Es ist Jesus, aber er gibt sich nicht gleich zu erkennen. Und er stellt ihnen eine Frage. Worüber redet ihr? Jesus tut ahnungslos. Er gibt ihnen die Möglichkeit zu erzählen. Eine sehr seelsorgliche Herangehensweise, habe ich den Eindruck. Und auch hier wieder. Wie hätten die zwei das sofort erkennen sollen? Auferstehung gehörte einfach nicht zu ihrem Erfahrungshorizont. Jesus musste ihnen ein bisschen Zeit geben, um mit diesen bahnbrechend neuen Tatsachen klarzukommen. Und deshalb stellte er erstmal diese Frage, worüber redet ihr? Die beiden greifen das dankbar auf, sie erzählen über diese schlimmen Ereignisse und über ihre eigene Trauer und die geplatzten Hoffnungen. Aber sie erzählen auch über ihre Verwirrung, denn sie hatten bereits davon gehört, dass das Grab von Jesus leer ist und dass er tatsächlich einigen Frauen quicklebendig begegnet sein soll. Das alles hat sie ratlos zurückgelassen. Und an dieser Stelle fängt Jesus dann an, ihnen alles zu erklären. Er geht mit den beiden durch die ganze Bibel und erklärt ihnen, was das alles genau so passiert ist, wie es seit Jahrhunderten vorausgesagt war. Den beiden wird dabei ganz warm ums Herz, stellen sie später fest. Sie verstehen Gottes Plan. Aber in diesem Moment bemerken sie das nicht sofort. Sie brauchen noch einen weiteren Hinweis. Und der kommt, als sie den Fremden einladen, bei ihnen zu übernachten. Es war schon Abend geworden. Und vor dem Schlafengehen essen sie noch zusammen. Und interessanterweise übernimmt der Gast es, für das Brot, das Dankgebet zu sprechen und es zu verteilen. Und es muss wohl an den Gesten und Worten gelegen haben, so vertraut und bedeutungsvoll. Plötzlich jedenfalls erkannten sie, dass dieser fremde Gast Jesus ist. Und auch wenn Jesus im selben Moment schon wieder verschwand, für die beiden war klar, er ist tatsächlich auferstanden. Und die sind sofort zurückgerannt nach Jerusalem, um es auch den anderen zu erzählen. Worüber redet ihr? Ich glaube, manchmal machen wir viele Worte und kommen nicht zum Kern. Wie schlimm doch alles ist, wie beängstigend, wie traurig, wie deprimierend, wie unsicher, wie ungerecht, wie überfordernd, wie verwirrend. Wir reden so, obwohl wir uns Christen nennen, die doch an einen auferstandenen Christus glauben. Ich denke, manches von unserem Gerede kommt nur zustande, weil wir aus dem Blick verlieren, dass unser Herr auferstanden ist. Wir reden in endlosen Schleifen über unsere Herausforderungen und Probleme und über die Dinge, die wir nicht verstehen. Wenn wir immer im Blick hätten, dass Jesus auferstanden ist, dann würden manche unserer Gespräche und vor allem auch unserer Selbstgespräche anders laufen. Viele wären wahrscheinlich gar nicht nötig. Wie den beiden Emmaus-Jüngern, so will Jesus auch uns heraushelfen aus unseren mutlosen und depressiven Gedankenkreiseln. Jesus ist auferstanden. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Macht über den Tod und Macht über das Leben. Es gibt nichts, was er nicht in seiner Hand hat. Es gibt nichts in unserem Leben, was stärker wäre als er. Wie auch, der Tod hat ihn nicht halten können. Was sollte jemals stärker sein? Worüber redet ihr? Diese Frage sollten wir uns merken. Sie sollte wie so ein Warnlämpchen im Auto aufleuchten, wenn in uns die Stimmen der Angst, der Sorgen oder der Mutlosigkeit laut werden. Und wenn ich anfange, die Worte dieser Stimmen nachzuplappern, dann sollte ich mich fragen, worüber rede ich da eigentlich? Würde ich auch so reden, wenn mir in diesem Moment die Auferstehungsmacht Gottes bewusst wäre? Worüber redet ihr? Eine vierte Frage. Das ist eine weitere Frage, die Jesus in seinem Gespräch mit den Emmaus-Jüngern stellt. Vers 26, Lukas 24, Vers 26. Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? In den letzten 7 Gottesdiensten zu den 7 Worten Jesu am Kreuz, da haben wir gesehen, dass alles, was da geschehen ist am Kreuz, in der Heiligen Schrift vorausgesagt war. Gottes Plan stand fest und er war sogar schon offenbart. Jesus stellt nicht nur diese Frage, sondern musste nicht alles so geschehen. Er schimpft sogar mit seinen Jüngern und sagt, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Vers 25. Das ist eine Herausforderung zum Glauben. Ihr Emmaus-Jünger, ihr hättet an die Auferstehung glauben können, bevor sie geschehen ist, denn Gott hat seine Pläne längst offenbart. Und noch einmal, auch an uns, ihr Beter, ihr dürft darauf vertrauen, dass eure Gebete erhört werden, denn Gottes Wort sagt euch das fest zu. Ihr Sorgenvollen, ihr dürft eure Sorgen Jesus geben, denn Gottes Wort sagt, dass er sie tragen will. Ihr Nachfolger von Jesus, ja, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch zufallen. Denn das hat Jesus versprochen, der Jesus, der später von den Toten auferstanden ist. Und auch du Prediger, sag ich mir selbst, vertraue darauf, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, denn Gott hat es zugesagt. Wie sollte es anders passieren? Lassen wir uns herausfordern, Gottes Wort ernst zu nehmen. Lesen wir es, verinnerlichen wir es und glauben wir es. Muss nicht alles so geschehen, wie Gott es geplant und zugesagt hat? Die nächsten 3 Fragen, die stellt Jesus am See Genezareth. Das alles ist aufgeschrieben im Johannesevangelium Kapitel 21. Die Jünger wussten nicht so recht, was sie nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus machen sollten. Also taten sie das, was sie gut konnten, fischen, denn das war ihr Beruf. Sie ackerten die ganze Nacht durch, aber erfolglos. Kein einziger Fisch ging ihnen ins Netz. Am Morgen stand dann Jesus am Ufer und wieder erkannten sie ihn nicht. Jesus rief so aufs Wasser hinaus: Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische fürs Frühstück? Die Jünger mussten zugeben: Nein, haben wir nicht. Wir haben nichts gefangen. Und dann passiert ein Wunder. Jesus sagt ihnen, dass sie noch einmal die Netze auswerfen sollen, und zwar auf der rechten Seite des Bootes. Das haben sie getan und dann konnten sie das Netz nicht mehr einholen, so voller Fische war es. Vers 6 steht das. Nur mit vereinten Kräften bekommen sie das Netz mit all den Fischen an Land. Und am Ufer hat Jesus ein Kohlenfeuer brennen und darauf liegt schon Brot und auch Fisch. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Merkt ihr, was da abgegangen ist? Die Jünger haben versucht, ihr Leben aus eigener Kraft zu leben. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Sie mussten ja schließlich auch was essen. Aber es war nicht das, was Jesus für sie vorgesehen hatte. In dieser Situation dürften sie das endlich verstanden haben. Ihre eigenen Bemühungen sind nicht von Erfolg gekrönt. Erst als sie das tun, was Jesus ihnen aufträgt, da haben sie Erfolg. Erst dann können sie etwas beitragen zu dem Essen, das Jesus längst vorbereitet hat. Wisst ihr, wie ich die Frage von Jesus verstehe? Jungs, habt ihr ein paar Fische? Für mich klingt das nach: Na, wie läuft's? Und die Antwort ist leider klar: nicht so gut. Und deshalb denke ich, dass Jesus auf eine ganz bestimmte Fragestellung hinaus wollte. Leute, tut ihr das, was ihr tun sollt? Tut ihr das, was ihr tun sollt? Wenn wir das tun, was Jesus uns aufträgt, dann werden wir auch Erfolg haben. Mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Ideen, da wird es manchmal klappen, oft genug aber auch nicht. Aber wenn wir Jesus erlauben, uns zu dirigieren, dann ist der Erfolg garantiert. Also fragen wir uns: Okay, wie läuft's? Tue ich das, was ich tun sollte? Und wenn es nicht so gut läuft, dann sollte ich mal wieder nach Jesus Ausschau halten und mir von ihm neue Anweisungen holen. Das nächste passiert kurz darauf. Das Frühstück ist verspiesen und Jesus fängt ein Gespräch mit Simon Petrus an. Er fragt ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Dreimal fragt Jesus den Petrus: Liebst du mich? Und jedes Mal antwortet Petrus sinngemäß: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dreimal gibt Jesus dem Petrus einen Auftrag in der Art: Dann weide meine Lämmer. Ich nehme an, dass dies für Petrus das intensivste Erlebnis in seinem ganzen Leben war. Kurz vor der Kreuzigung hatte er Jesus dreimal verleugnet. Jesus hatte ihm das angekündigt, aber Petrus hatte diese Vorstellung weit von sich gewiesen und dann war es doch passiert. Er war kläglich gescheitert. Er hatte seinen Herrn verraten. Der stolze Mann hatte ihre Freundschaft mit Füßen getreten. Er hätte sich das nie verzeihen können, wenn Jesus ihm diese Last nicht von den Schultern genommen hätte. Liebst du mich? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Die Beauftragung zum Hirtendienst, die war bestimmt etwas Tolles für Petrus. Aber das war nicht das, worauf es in dieser Szene in erster Linie ankam. Das Wichtigste war diese Frage: Liebst du mich? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich muss ja immer zu mir selbst predigen. Ich erzähle euch ja nicht das, was ich längst begriffen und umgesetzt hätte. Ich muss das sagen, was Gott mir aus seinem Wort aufschließt. Und heute muss ich ein weiteres Mal betonen, was Gott mir immer wieder predigt: Es kommt nicht auf die Aufgaben an, nicht auf mein Tun, nicht auf meinen Einsatz, nicht auf meine Hingabe. Das Wichtigste, was Jesus mich fragt, ist: Liebst du mich? Das andere wird folgen. Aber das Wichtigste ist immer die Frage: Liebe ich Jesus? Liebe ich Jesus mehr als meinen Dienst? Liebe ich Jesus mehr als meine Überzeugungen und Prinzipien? Liebe ich Jesus mehr als meinen Stolz? Es ist besser, wie Maria zu Jesu Füßen zu sitzen und ihn anzuhimmeln, als wie Martha für ihn zu schuften. Kreuz und Auferstehung haben uns gezeigt, wie sehr Jesus uns liebt. Da hat Gott uns zuerst geliebt. Warum? Damit wir zurücklieben. Also lassen wir uns doch einmal fragen vom Auferstandenen. Lassen wir es zu, dass er es uns fragt: Liebst du mich? Es gibt in diesem Leben nichts Wichtigeres zu klären als diese Frage. Liebst du mich? Die letzte Frage, die Jesus stellt, ist im Grunde eine Antwort. Denn nach seinem etwas peinlichen und doch sehr befreienden Gespräch mit Jesus drehte Petrus sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hinter ihnen herging. Dieser Jünger war wohl Johannes, der das alles aufgeschrieben hat. Und offensichtlich spazierten sie da so am Ufer des Sees Genezareth entlang. Gerade eben hatte Jesus dem Petrus noch angedeutet, auf welche Weise er, also Petrus, eines Tages sterben würde. Und da dreht Petrus sich um zu Johannes und fragte Jesus: Herr, was wird denn aus ihm? Und Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Ja, manchmal würden wir gern mehr von Gottes Plänen wissen. Was wird aus jenem Menschen? Wird er zum Glauben finden? Wird er den Glauben bewahren? Wird er im Leben Umwege gehen? Wird er Verletzungen erleiden? Ich würde ihn so gern davor bewahren. Weiß nicht, kennt ihr das bei euren eigenen Kindern, bei Menschen, denen ihr von Jesus erzählen durftet, bei den Geschwistern, die wir getauft haben? Ich kenne das. Oh, wenn ich doch bloß mehr von Gottes Plänen wüsste. Und Jesus sagt: Was geht dich das an? Lass das meine Sorge sein. Vielleicht war die Frage von Petrus auch so ein bisschen neidisch. Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Vielleicht geht's dem ja viel besser als mir. Und Jesus sagt: Was geht dich das an? Folge du mir nach. Und das kennt ihr vielleicht auch, ne? Anderen geht's so viel besser als mir. Mehr Geld, weniger Probleme, keine Krankheiten. Und die sind noch nicht mal richtig gläubig. Warum ist das so? Und Jesus sagt: Was geht dich das an? Folge du mir nach. Und das ist kein schlechter Rat. Wir folgen einem auferstandenen Herrn. Und er wird uns auch durch das tiefe Tal bringen, egal wie tief es ist, zum ewigen Leben. Lassen wir uns doch nicht ein auf irgendwelche Neiddebatten. Solche Gedanken kommen nicht von Gott. Und Jesus fragt zu Recht: Was geht dich das an? Unser Auftrag ist der, Jesus zu lieben von ganzem Herzen und ihm zu dienen als unserem Herrn. Folge du mir nach. Ja, Herr, du bist der Auferstandene, der am Kreuz für mich gestorben ist. Ich will dich lieben von ganzem Herzen und dir nachfolgen, wohin du mich führst. Und ich weiß, dein Weg mit mir wird ein guter sein. Und das Ziel ist Auferstehungsherrlichkeit. Amen.